Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung, die ich aus Termingründen vorproduziert habe. Heute habe ich mich mit zwei Themen auseinandergesetzt. Einmal mit den Streiks in diesem Jahr und zum anderen mit einer Diskussion um die Kunst in der DDR. Beginnen möchte ich mit dieser Streiksituation. Das Jahr 2024 kann in der Bundesrepublik bisher als das Streikjahr des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Als ein zentraler Grund für die Zunahme an Streiks wird die Inflation gesehen. Die erreichte in den Jahren 2022-23 6-7%. Und diese Preissteigerungen waren in keinem Tarifvertrag, der davor abgeschlossen wurde, mit einkalkuliert. Immer wieder beteiligt an den Streiks waren dabei auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Dazu gehören auch Beamte, deren Beteiligung an Streiks immer wieder kritisch gesehen und als rechtlos bezeichnet werden, wogegen die angestellten Beschäftigten ein Streikrecht haben. Dürfen Beamte tatsächlich streiken? Diese Frage hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes kam jedoch für die Gewerkschafter überraschend. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Mitte Dezember 2023 in einem Urteil der Großen Kammer entschieden, dass das Streikverbot für beamtete Lehrkräfte in Deutschland nicht gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit verstößt. Wie sieht diese Entscheidung aus und wie ist sie einzuordnen? Beamtete Lehrkräfte dürfen also nicht streiken. Das Streikverbot für sie sei rechtens. Seine bisherige Rechtsprechung hat der Europäische Gerichtshof damit geändert. Diese sah in der Vergangenheit ein Streikverbot nur für Beamtinnen und Beamte vor, die wie Polizei, Militär und Justiz hoheitliche Aufgaben im Staat wahrnehmen. In der Zeitung der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft von Februar 2024 heißt es dazu in einem Artikel von Rolf Buschmann, Zitat, das Urteil ist deutlich, man kann es nicht schönreden. Danach verstoßen weder das vom Bundesverfassungsgericht 2018 ausgesprochene generelle und absolute Streikverbot für Beamtinnen und Beamte im Allgemeinen und beamtete Lehrkräfte im Besonderen noch die konkreten Disziplinarmaßnahmen der vier klagenden Lehrkräfte, die 2009 und 10 Warnstreikaufrufen der GEW gefolgt waren gegen das Menschenrecht auf Vereinigungsfreiheit nach Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Urteil war eindeutig, 16 Richter stimmten dafür, einer dagegen. Um die Hintergründe ein bisschen genauer verstehen zu können, habe ich mich an die GEW, an den Hauptvorstand in Frankfurt am Main gewandt und ein Telefoninterview mit Daniel Mehrbitz, dem Vorstandsmitglied für Tarif- und Beamtenpolitik, geführt. Daniel, du gibst in der E&W deiner Enttäuschung freien Lauf. Kannst du kurz erklären, was bei diesem Gerichtsurteil herausgekommen ist?
Ja, das kann man ganz schlicht und einfach sagen. Wir haben verloren. Ja, das ist sehr enttäuschend. Und ich war sozusagen letztes Jahr bei der Urteilsverkündung in Straßburg. Ich war auch am 1. März bei der mündlichen Verhandlung. Und wir haben wirklich alles gegeben. Und es war damit auch nicht zu rechnen. Deswegen ist die Enttäuschung bei mir und auch bei dem ganzen Team so riesig, weil damit überhaupt nicht zu rechnen war. Es gab Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2009, wo das Streikverbot für verbeamtete Kolleginnen und Kollegen in der Türkei gekippt worden ist. Und das war der Ausgangspunkt damals für uns, sozusagen die Verfahren anzustrengen. Und das ist sehr enttäuschend, dass jetzt der EGMR von seiner eigenen Rechtsprechung abgewichen ist. Damit war überhaupt nicht zu rechnen.
Der Rechtsweg ist also seit 1971 begangen worden. Ist das richtig so?
Wir haben 1971, da war ich selbst noch Quark im Schaufenster und habe sozusagen in einem anderen Land gelebt. Da hat nämlich die Gewerkschaftsbeziehung Wissenschaft der Bundesrepublik Deutschland auf ihren Gewerkschaftstag in Kiel, das war wie gesagt 1971, beschlossen, gegen das Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte vorzugehen. Das heißt, wir haben einen Gewerkschaftstagsbeschluss schon jetzt seit über 50 Jahren. Da können wir jetzt das Erledigungsvermerk dran machen, dass wir alles gegeben haben, um dieses Streikverbot zu kippen. Und wir haben juristisch erst beginnen können ab dem Jahr 2009, wo es diese berühmte Türkei-Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegeben hat. Und wir dann gesagt haben, okay, dann lässt es uns probieren. Das heißt, wir haben dann zum Streik aufgerufen hier in Deutschland. Wir haben Disziplinarmaßnahmen bekommen für unsere Kolleginnen und Kollegen und dagegen sind wir vorgegangen. So das übliche Verwaltungsgericht, dann zum Oberverwaltungsgericht, dann zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig und dann nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Und ich habe immer gesagt, wir werden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verlieren, weil das hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums sind. Und da wird Karlsruhe nicht sozusagen drüber weggehen können. Das kann ich auch als Jurist, bin ja selbst Jurist, auch nachvollziehen. Aber ich habe immer gesagt, wir müssen Karlsruhe sozusagen dorthin gehen. Wir werden da verlieren, weil erst wenn der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist, darf man zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg. Das heißt, es war eine wichtige Hürde. Es war klar, dass wir an Karlsruhe verlieren. Das war aber die Voraussetzung, auch die formale Voraussetzung, um überhaupt zum Menschengerichtshof zu kommen.
Also quasi eine taktische Hürde, die ihr da genommen habt.
Absolut korrekt, genau.
So, und du hast vorhin erwähnt, der Europäische Gerichtshof hat eine 180-Grad-Wende vollzogen. Das heißt, es gab schon mal eine andere Rechtsprechung in diesem Fall.
Ja, genau. Und zwar im Jahr 2009 gab es viele vergleichbare Fälle in der Türkei. Die Türkei ist ja auch Mitglied sozusagen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und dort haben die türkischen Gewerkschaften dagegen geklagt, gegen ein statusbezogenes Streikverbot. Das heißt, wer verbeamtet ist, darf nicht streiken. Und das hat der EGMR damals einkassiert. Er hat gesagt, nein, man muss auf die Funktion gucken. Also das ist völlig klar, das wollten wir auch nie, dass Polizeivollzugsbeamte, ja, dass da sozusagen ein Streikrecht besteht, also funktionsbezogen, das haben wir ja nicht, das haben wir ja nicht angegriffen, das Thema. Wir wollten aber für alle Kollegen, die an der Schule tätig sind, wo auch Tarifbeschäftigte sind, wir wollten da gleiches Recht für alle und das ist uns verwehrt worden.
Gut, auf jeden Fall, man hat es versucht und man hätte es auch versuchen müssen. Das ist man als Gewerkschaft wahrscheinlich auch den Beschäftigten schuldig. Nun heißt das ja für die GEW, solche Niederlagen gehören ja zum Alltag im Gewerkschaftsleben, aber das heißt ja nun nicht, dass man jetzt so wie Goethe bei Prometheus sagt, in Wüsten flieht oder das Leben hasst, nur weil nicht alle Blütenträume reiften. Was macht ihr denn jetzt mit diesem Urteil und wie geht es jetzt weiter?
Ja, also zunächst müssen wir uns eingestehen, dass sozusagen der EGMR eine 180-Grad-Wende gemacht hat, verloren haben. Ja, das muss man ganz offen aussprechen. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Aber was wir machen werden, trotz dieser Klarheit vom Ergebnis her bei diesem Urteil, ist es trotzdem komplex. Wir werden weiterhin das Urteil analysieren. Das ist noch nicht in allen Facetten geschehen. Wir müssen auch über einige Sachen nochmal nachdenken. Denn eins ist klar, die Bundesrepublik Deutschland als Beschwerdegegner hat natürlich da ziemlich viel vorgetragen beim EGMR, insbesondere das tolle System gelobt, wie man mit den Gewerkschaften im Vorfeld von Gesetzgebungsverfahren zusammenarbeitet. Dass es mit der gelebten Wirklichkeit nicht viel zu tun hat, wissen wir, aber wissen vermutlich nicht die Richterinnen und Richter. Das heißt, wir haben die Richterinnen und Richter damit geködert, dass doch alles gut ist, dass wir ein gutes System haben, bei Gesetzgebungsvorhaben oder auch bei Änderungen von Rechtsverordnungen die Gewerkschaften einzubinden. Und daran werden wir jetzt die Dienstherren erinnern und sagen, ihr habt dieses Urteil bekommen zu dem Preis, weil ihr vorgetragen habt, es ist alles in Butter, was sozusagen die Beteiligungsrechte angeht. Und das stimmt natürlich nicht. Die Beteiligungsrechte sind oft gefragt. Da kriegt man gerade bei kitzligen Sachen, wie bei Lehrkräftearbeitszeitverordnung, kriegt man in den Sommerferien einen Änderungsvorschlag mit 14 Tagen Antwortmöglichkeit. Ja, also das habe ich alles schon erlebt. Das heißt, dieses Thema Beteiligungsrechte, da werden wir sie an der Stelle jetzt quälen und sagen, ihr habt nur gewonnen, weil ihr gesagt habt, dass es super ist. Und jetzt wollen wir von euch, dass ihr das auch lebt. Das wird ein Ansatzpunkt sein.
Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die nächsten Tarifauseinandersetzungen? Ihr dürft also die Beamten nicht mehr in aktive Streikhandlungen mit einbeziehen. Das heißt also, Tarifauseinandersetzungen werden jetzt eindeutig auf den Schultern der Angestellten, Beschäftigten ausgetragen. Wie werden sich die verbeamteten Lehrkräfte, jetzt auch die GEW-Mitglieder, dann verhalten?
Ja, wir haben auch, das muss man dazu sagen, die letzten Jahre nicht mehr aufgerufen zu Streiks im Beamtenbereich, weil wir hatten Verfahren am Laufen und wir hatten auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Wir wollten dann niemanden sozusagen nochmal ins Feuer schicken, weil wir hatten jetzt auch die Hoffnung, dass wenn wir das Streikrecht, das vorenthaltene Streikrecht bekommen, dass wir auch dann wieder aufrufen können. Das können wir jetzt natürlich nicht. Das heißt, die Last bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wird weiterhin bei den Tarifbeschäftigten bestehen, ja, und liegen. Wir können rechtlich gesehen jetzt keinen mehr aufrufen zum Streik, also keine verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Wir wollten das Problem lösen, hat leider nicht geklappt. Ja. Und es wird weiterhin so sein, dass die Tarifbeschäftigten da die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir setzen, und das haben wir auch in den letzten Jahren immer probiert, wir setzen auf die Solidarität der verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich nicht zu Streikbrechertätigkeiten einsetzen lassen, dass sie bei Kundgebungen da sind, dass sie außerhalb der Arbeitszeit mitmachen bei unseren GEW-Veranstaltungen, dass wenn sie frei haben, dass sie auch mal ins Streiklokal kommen, auch mal Brötchen mitschmieren, ein paar Fahnen austeilen. Also da haben wir schon Ideen entwickelt, auch schon in der Vergangenheit, wie wir unsere verbeamteten Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehen. Aber unterm Strich streiken dürfen sie nicht.
Okay, dann gibt es da also Möglichkeiten, dass die Beamten die Tarifauseinandersetzung unterstützen. Und das ist ja für euch oder für die Gewerkschaft natürlich auch wichtig, dass der Zusammenhalt in der Mitgliedschaft da in irgendeiner Form so gepflegt wird. Ne?
Ja, genau. Wir lassen uns da auch nicht auseinanderdividieren. Das wird ja mal gerne versucht, ja? Die zwei Statusgruppen, also Tarifbeschäftigte und Beamte und Beamte, gegeneinander auszuspielen. Das lassen wir nicht zu. Ja, diese Spaltung, wir erklären alles ordentlich und wir haben doch viel, viel Verständnis bei unseren Mitgliedern und wir ziehen alle am gleichen Strang. Die einen dürfen streiken und streiken, die anderen haben ein Streikverbot, die helfen aber auf andere Art und Weise mit. Ja, also das ist so eine Gemeinsamkeit und die wollen wir weiter pflegen und auch ausbauen.
Daniel, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke euch die Daumen für die nächsten Auseinandersetzungen, dass das alles gut läuft und dass ihr auch wieder als Sieger mal vom Platz geht.
Richard, ich danke dir, okay. und alles Gute für die Hörerinnen und Hörer.
Danke.
Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Im Erfurter Angermuseum wird zurzeit die Ausstellung leidenschaftlich figurativ gezeigt. Dabei handelt es sich um Werke von Künstlern aus der DDR, wie Willi Sitte, Matheuer, Werner Tübke und anderen. Wie war das eigentlich mit der Kunst in der DDR? Was ist aus den Künstlern geworden? Was hat die Kunst an bleibenden Werten geschaffen und wo sind diese Werte jetzt? Diese Fragen diskutiere ich mit Professor Kai-Uwe Schierz, dem Direktor der Erfurter Kunstmuseen.
Herr Professor Schierz, seit 35 Jahren gibt es die DDR nicht mehr, aber die Diskussion um die Kunst in der DDR, die kommt entweder nicht so richtig in Gang oder ab und zu mal stoßweise. Wie sehen Sie diesen Umgang mit der Kunst in der DDR?
Ja, das ist nach wie vor ein schwieriges Gebiet, denn anders als die ökonomische und politische Angleichung der beiden ehemals getrennten deutschen Staaten ist die kulturelle Angleichung sehr viel schwieriger, weil sie in ja komplett anderen Kontexten aufgewachsen ist. Besser gesagt, ich denke, dass zum Beispiel die bildende Kunst, die sehr stark figürlich war in der DDR, dass sie die adäquate Antwort auf bestimmte kulturelle Phänomene in der DDR war. Und die bildende Kunst, wie sie in Westeuropa, Nordamerika, Japan, einschließlich der BRD, also der Bundesrepublik Deutschland, entstanden ist, hat wieder andere Rahmenbedingungen gehabt, andere Voraussetzungen gehabt. Und diese Rahmenbedingungen passen einfach nicht gut zueinander. Also ich will es mal versuchen zu verkürzen auf eine Streitsituation, die schon in den 50er Jahren eskalierte, und zwar zwischen Willy Baumeister und Karl Hofer. Karl Hofer war damals in West-Berlin der Rektor und an der Akademie hoch angesehen und wurde von Willy Baumeister heftig angegriffen. Willy Baumeister, der eben die Abstraktion gegen das Figürliche vertrat. Und der Unterlegene war übrigens dann in diesem Streit, der öffentlich ausgeführt wurde, Karl Hofer. Das Problem war, dass die Künstler um Willy Baumeister der Auffassung waren, das Figürliche in der bildenden Kunst sei zu stark ideologieanfällig, sei von den Nationalsozialisten dazu genutzt worden, die Leute ideologisch zu beeinflussen, tiefgehend eben auch zu beeinflussen. Und deshalb müsse man, wenn man die neue bürgerliche, aber auch politische Freiheit in Europa ernst nehme, also die nachdiktatorische Zeit ernst nehme, müsse man folgerichtig zu einer ungegenständlichen Kunst kommen. Das haben auch einige bildende Künstler hier im Osten ernst genommen, diese Argumentation, und haben sich in den 50er, Anfang der 60er Jahre noch intensiv um ungegenständliche Darstellungsweisen in der Kunst bemüht, sind aber durch den Staat sehr, sehr stark ausgebremst worden, um das mal salopp zu sagen. Im Einzelschicksal war das sehr viel dramatischer. Aber festzuschreiben ist, dass wir in Westeuropa und damit eben auch in Westdeutschland eine Entwicklung hatten, die sehr stark vom Bruch lebt, also vom Bruch mit der Tradition, vom Bruch mit der figürlichen Tradition in der bildenden Kunst, vor allen Dingen in der Malerei, und die dann eben ganz neue Innovationen im ungegenständlichen Bereich Schritt für Schritt, Ismus für Ismus entwickelte das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Die DDR-Kunst dagegen hat sehr stark am Anfang akademisch und am Anfang auch sehr stark von stalinistischen Doktrinen beeinflusst, die Tradition betont, die figürliche Malereitradition, die natürlich sehr viel älter ist als das Ungegenständliche, das ist klar. Das Ungegenständliche kommt ja erst in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts überhaupt ins Gespräch, in den künstlerischen Diskurs. Und sie bezogen sich also auf sehr viele ältere Darstellungstraditionen. Zum Beispiel Adolf Menzel war jemand, der in der DDR sehr, sehr stark als positive Tradition dargestellt wurde. Während aber die ganzen Bewegungen, die schon im 19. Jahrhundert sich gebildet haben, wie zum Beispiel die Impressionisten, die Postimpressionisten, der Pointillismus und so weiter, alles ja noch figürliche Darstellungsweisen, die aber mehr oder weniger immer weniger figürlich argumentiert, sondern die immer mehr so ästhetisch autonome, bildnerisch autonome Wirkungen untersuchten, die durften keine Rolle spielen in der DDR. Das heißt, es hat sich eine sehr spezielle Gemengelage gebildet. Natürlich haben nicht alle Künstler und auch nicht alle Staatskünstler wie Mattheuer, Tübke, Sitte und Heisig, die haben nicht einfach das getan, was die Kulturdoktrin vorgesehen hat, sondern sie haben dann schon ihre eigenen Dinge entwickelt, ihre eigenen Stilistiken, ihre eigenen Perspektiven und Weltanschauungen innerhalb des Ästhetischen entwickelt, und das macht das Ganze interessant. Aber aus der westdeutschen Perspektive ist das eben hoffnungslos veraltet. Also wir hatten dann auch Anfang der 90er Jahre gutmeinende westdeutsche Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker hier am Start, die gesagt haben, naja, wir müssen das überwinden. Das ist hoffnungslos veraltet, dieses Figürliche. In gewisser Weise war die neue Leipziger Schule, die ja das Figürliche wieder salonfähig und marktfähig gezeigt hat, noch nicht spruchreif. Das ist eine Bewegung der 2000er Jahre. Aber es gab eben eine sehr starke Tendenz zur Bekehrung des Ostens. Aber der Osten ließ sich so einfach nicht bekehren. Wir haben zum Beispiel nach wie vor, wenn wir hier ungegenständliche Kunst in den Sonderausstellungen zeigen, stärker mit skeptischen Fragen zu tun. Und wir haben nach wie vor ein Publikum, das auf figürliche Weisen der künstlerischen Darstellung in der bildenden Kunst vertrauter reagiert, sage ich mal. Also die sich da mehr mitgenommen fühlen, die da mehr angespornt fühlen, in den Diskurs mit dem zu gehen, was sie da sehen.
In der DDR ist ja in der Kunst vor allem oder sehr häufig der darstellende oder der arbeitende Mensch. Ja. Das war ja so das Leitbild, ja, denke ich mal, der DDR-Kultur, dass man den arbeitenden Menschen darstellt, was ja jetzt mal per se an und für sich nichts Falsches ist.
Nein, das ist richtig. Und den arbeitenden Menschen in der bildenden Kunst gab es schon lange vorher. Also das ist ein Phänomen der sezessionistischen Moderne, sag ich mal. Also schon Franz von Stuck hat zum Beispiel ganz arme Bauernjungen gemalt und eben nicht nur gemalt als, guckt mal, also wie zum Beispiel die Niederländer, wo sich die städtischen Maler über die Bauern so ein bisschen lustig gemacht haben, wie einfältig die sind. Nein, sondern richtig porträtiert, als würdige Menschen porträtiert. Also die Darstellungstradition des sogenannten gemeinen Volkes, beziehungsweise des hart arbeitenden Volkes, der Armut und dergleichen, also der Leute, die in Armut leben, die geht weit über den sozialistischen Realismus zurück in der Geschichte. Das Ganze beginnt, wie gesagt, im späten 19. Jahrhundert mit den Sezessionsbewegungen dann gab es ja auch in der Weimarer Republik ausgeprägte Bewegungen in der bildenden Kunst, die sich diesen Phänomenen widmeten, also den unterschiedlichen Facetten des Sozialen in der modernen Gesellschaft, so nenne ich das jetzt mal, neue Sachlichkeit und dergleichen, aber auch Teile des Expressionismus, also der zweiten Phase des Expressionismus haben sich diesen Phänomenen gewidmet. Und dann gab es natürlich auch diese ganze Malerei, die Dix gepflegt hat die Gruppe um ihn herum, nämlich den Krieg in all seinen Schrecken zu zeigen, also indem zum Beispiel auch Anfang der 20er Jahre noch Kriegsversehrte, also Krüppel, Bettler und dergleichen porträtiert wurde. Und all das ist sozusagen als Tradition da gewesen und wurde natürlich in die Tradition, in die positiv zu beerbende Traditionslinien der DDR aufgenommen. Allerdings muss man eins sagen, die DDR in der Tradition der stalinistischen Kunstdoktrinen, die haben zwar den sogenannten sozialistischen Realismus verfolgt und damit eben auch im Zentrum steht der Bauer und der Arbeiter und dergleichen, aber eigentlich wollten sie keinen Realismus. Wenn man ernst ist und heute sich diese Dinge anguckt, muss man sagen, das war ein sozialistischer Idealismus, weil man wollte, wie idealerweise die Bauern aussehen, idealerweise die Arbeiter aussehen und dergleichen. Und wenn dann wirklich zum Beispiel in der DDR verschiedene Künstlerinnen und Künstler es gewagt haben, mal genau hinzugucken, wie sehen die denn wirklich aus? Und dann in die Brigaden gegangen sind und dort eben Live-Porträts gemacht haben und dergleichen und verschiedene Dinge gesehen haben wie Falschernährung, Alkoholmissbrauch und all diese Dinge, dann war das plötzlich nicht mehr gewollt. Also von wegen Realismus.
Den Arbeitern schon gewollt, aber von der Obrigkeit.
Ja, man muss eins sagen, also meine Erfahrung mit Künstlerinnen und Künstlern, die in der DDR gearbeitet haben, ist, dass sich die allermeisten Arbeiter und Bauern darum nicht geschert haben, was die Künstler gemacht haben. Die hatten von der Partei und von verschiedenen staatlichen Organen den Auftrag und damit auch das Geld, Künstler zu beauftragen, bestimmte Werke zu schaffen, meistens für die Kantine oder für irgendwelche Gesellschaftsräume und dergleichen. Und das haben diese Künstlerinnen und Künstler dann auch gemacht. Aber die Situation war doch meistens so, dass sich die Auftraggeber dann überhaupt nicht darum geschert haben, ob abgeliefert wurde, was da abgeliefert wurde, ob das dann irgendwo gezeigt wurde oder nicht. Also es blieben auch bestimmte beauftragte Dinge einfach im Atelier stehen, obwohl das Geld geflossen ist. So sehr haben sich die Auftraggeber um die Kunst gekümmert, die da beauftragt wurde.
Sagt Professor Kai-Uwe Schürz, der Direktor der Erfurter Kunstmuseen, und das Gespräch mit ihm setze ich nach der nächsten Musik fort. Und aufgelegt habe ich jetzt Mark Forster mit 100 Stunden. Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Ich setze nun mein Gespräch mit Professor Kai-Uwe Schürz zum Thema Kunst in der DDR fort.
Also ich sag mal so, auch wenn die DDR-Kunstausstellungen in Dresden mit einem Millionenpublikum jeweils aufwarten konnten, aber das war eben gesellschaftlich organisiert. Da wurden Brigadefahrten nach Dresden organisiert. Und da ging man da in die Ausstellung, aber danach ging man natürlich auch feiern. Danach ging man irgendwie ins Kabarett und das und das. Also das war schon sehr angesehen, aber in die Kunstausstellung zu gehen und sich dort bestimmte Dinge entweder im Albertinum oder am Futschigplatz anzuschauen, das war eher Beifang, ne, für diese Brigaden. Es gab kein genuines Interesse der Leute, sich das anzugucken, sondern das war etwas, was staatlich gewollt war, staatlich gesteuert war und auf diese Weise dann auch irgendwie funktionierte. Allerdings, würde ich sagen, eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen Dingen hat auf diesen Ebenen nicht stattgefunden, sondern die DDR-Kunst war eher für all die Leute, die sowieso im Kulturbereich unterwegs waren. Ganz viele angewandte Bereiche im Kulturbereich hatten ja mehr oder weniger, heute nennen wir das Kulturökonomie oder dergleichen Kulturwirtschaft, hatten damit zu tun. Und für diese Leute, die also eher aufgeweckt waren und die auch Fragen gestellt haben, für die war natürlich klar, dass wir in der DDR schon getrennte Formen der Öffentlichkeit hatten. Es gab eben auf der einen Seite diese staatlich verordnete Öffentlichkeit in den Publikationsorganen, in den Tageszeitungen, in den Magazinen und dergleichen. Und da stand dann sehr oft die Partei dahinter, die sehr genau reglementiert hat, was dort veröffentlicht wurde und wie. Und dazu hat dann zu diesen Bildern, die in den Massenmedien in der DDR auftauchten, hat natürlich die bildende Kunst dann Gegenbilder geschaffen. Und da gab es dann schon einen Kreis, aber ich denke, das waren nicht ganz viele Arbeiter und Bauern, sondern es waren eben doch wieder Akademiker und dergleichen, die das interessiert hat. Aber da gab es sehr viele Leute, die ein ausgeprägtes Interesse entwickelt haben an dieser, ich nenne das mal, äsopischen Sprache, die in der DDR gepflegt wurde, also die Fabelsprache. Ne? Äsop, dieser Fabeldichter, hat ja in gewisser Weise diese Tradition begründet, dass man mit Tieren etwas sagen kann, was man wenn man die Menschen in die Rollen stecken würde, nicht sagen könnte, weil dann die Polizei kommt, irgendwie so. Diese Art, immer auf der Grenze des Sagbaren zu wandeln, aber bestimmte Dinge doch anzudeuten in Metaphern, verkleidet in mythische Aktualisierungen. Also ein schönes Beispiel ist eben der Matteuer mit seinem Sisyphos oder Ikarus. Der hat in diesen beiden Bildern die Vergeblichkeit der Realisierung des sozialistisch-kommunistischen Projektes thematisiert. Und wer sehen wollte, hat das gesehen. Aber wer nicht gebildet genug war und eben mit Sisyphos und Ikarus nicht viel anfangen konnte, der hat es natürlich nicht gesehen.
Gut, da sprechen Sie jetzt ein Thema an. Sie haben vorhin gesagt, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, in denen sich Kunst in beiden Teilen Deutschlands entwickelt hat, die haben ja die Leute, die heute darüber diskutieren, zum Teil nicht miterlebt.
Ja.
Und das gibt natürlich jetzt ein anderes Level. Ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich mache Stadtführung in der Krampfer Vorstadt, Arbeiterviertel. Mhm. Und wenn ich zum Energieclubhaus komme, muss ich heute erklären, was ein Clubhaus ist. Das wissen die heute nicht mehr. Und von diesem Level, wenn man jetzt von diesem Level aus DDR-Kunst betrachtet, dann fehlt ja dieser ganze Background, wie das entstanden ist, welche Bedingungen da gewesen sind. Und da kommt man natürlich zu ganz anderen Wertungen.
Natürlich. Und das hat auch zum Beispiel damit zu tun, dass es in der DDR ja keinen bürgerlichen Kunsthandel gab. Also bis in die späten 60er Jahre wurden die letzten Privatgalerien abgewickelt, unter fadenscheinigen Umständen geschlossen und dergleichen. Und Anfang der 70er Jahre wurde dann der staatliche Kunsthandel etabliert. Also wieder so ein ganz starkes staatliches Kontrollinstrument. Das heißt, eine bürgerliche Kunstwelt in der DDR gab es fast nicht, sondern das war schon etwas sehr Spezielles. Und fast alle Kunst, die in der DDR beauftragt wurde, wurde in unterschiedlichster Weise durch Brigaden, durch PGHs, durch sonst was beauftragt. Also die hatten jeweils eben, also in ihrem Plan, alle hatten ja irgendwie einen Plan aufzustellen über 3 oder 5 Jahre, und in diesem Plan waren eben bestimmte kulturelle Schwerpunkte, und dann war eben irgendwie auch Beauftragung eines Künstlers, einer Künstlerin und dergleichen. Aber
Kultur und Sozialfonds.
Genau.
Und da mussten bestimmte Teile dafür ausgehen. Das sieht man noch.
So ist es, so ist es. Und auch diese Situation, die wirklich eine sehr spezielle war, kann heute niemand mehr nachvollziehen. Ja? Also das heißt, die Leute, die heute zum Beispiel auf die DDR-Kunst schauen und sie nicht selbst erlebt haben, die wissen zum Beispiel auch nicht, wie diese Künstlerinnen und Künstler ihre Einkommen generiert haben. Das ist denen unklar. Und warum viele dieser Künstlerinnen und Künstler in den 90er Jahren große Probleme mit privaten Galerien hatten, die aus dem Westen kamen und die sich durchaus auch für das eine oder andere da interessiert haben. Aber es gab eben dann starke Reibungen und viele, die quasi in der DDR sozialisiert waren als Künstlerinnen und Künstler, sind dann nicht mit dem neuen System zurechtgekommen.
Das betrifft ja auch Musiker, Schlagersänger, genau, und so weiter.
Und das ist eben was Besonderes. Und insofern würde ich sagen, die kulturelle Prägung in der DDR war so stark, aber sie war nicht einfach stromlinienförmig SED geprägt oder so, sondern sie war stark und auch gegen das, was staatlich verordnet war, stark. Trotzdem war es so anders zu den Dingen, die heute funktionieren und zu den Strukturen, die heute funktionieren. Wir müssen ja auch ehrlich sein und müssen sagen, das, was wir Wende nennen oder Wiedervereinigung nennen und dergleichen, das ist letztendlich die Übernahme westdeutscher Verhältnisse auf ostdeutsches Gebiet gewesen. Also auch rechtlich gesehen, politisch gesehen und dergleichen. Ist ja auch nicht schlecht, aber ich denke, wenn wir rhetorisch ein bisschen ehrlicher wären, würden wir uns manche Diskussion ersparen, ja, weil da ist natürlich mit Gerechtigkeit und auf Augenhöhe und dergleichen ist da nicht viel zu machen. Wenn man die Verhältnisse eines anderen Staates auf den eigenen Staat, auf den ehemaligen Staat überträgt, sind die Machtverhältnisse klar, das ist doch logisch. Ja. Aber gerade im kulturellen Bereich spitzen sich eben auch solche Auseinandersetzungen und unterschiedliche Deutungsansätze für Soziales, für Politisches, für Welt überhaupt, die spitzen sich dazu. Und nach wie vor ist es eben so, dass viele oder um nicht zu sagen die meisten Kunsthistoriker, die in Westeuropa und Westdeutschland ausgebildet werden an den dortigen Akademien, haben mit dem, was hier 40 Jahre in der DDR an Kunstgeschichte, an jüngerer Kunstgeschichte passiert ist, keinen Kontakt. Also die lernen das nicht, die wollen das auch nicht, sie finden das obsolet, weil das ist eben so ein Sonderfall, da muss man sich nicht extra damit beschäftigen. Und es gibt auch Leute, die sagen, das ist eine Fehlentwicklung gewesen, die jetzt korrigiert werden muss. Und wenn dann aber bestimmte Leute sagen, ich habe aber 40 Jahre lang nicht für eine Fehlentwicklung gearbeitet, sondern das hatte eine ganz eigene Dynamik. Also ich spreche jetzt von den Künstlerinnen und Künstlern, ich spreche nicht von den Politikern. Da denke ich schon, trifft das mit der Fehlentwicklung sehr deutlich zu. Und auch kulturpolitische Prägungen, die wir ja hatten, die immer parteigesteuert waren und dergleichen, da trifft das alles zu. Aber wenn man auf das Individuum dann geht, auf die Künstlerin und den Künstler, ob es bildende Künstlerinnen sind oder Bühnenkünstler oder Musiker und dergleichen, das kann man dann nicht über einen Kamm scheren.
Das sagt Professor Kai-Uwe Schierz, Direktor der Erfurter Kunstmuseen. Hier geht es erstmal weiter mit Musik. Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Das war das Stadtgespräch für heute. Wir hatten diese Themen zur Auswahl: Dürfen Beamte streiken und eine Diskussion zur Kunst in der DDR. Den Podcast zur Sendung können Sie ab heute Abend auf den Flächen, auf den Plattformen von Spotify, Anchor FM und Podcast.de nachhören oder diesen Podcast auch folgen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Schöne Ostern, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.